ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute mit Cosima Lindemann, Landesvorsitzende des Naturschutzbund Rheinland-Pfalz. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Gibt es eigentlich irgendein Tier, vor dem Sie sich schütteln, wenn es bei Ihnen zu Hause an den Wänden oder auf dem Boden krabbelt?
Ich habe den großen Vorteil, dass die einzige Tiergruppe, vor der es mich schüttelt, wasserbewohnend ist. Das sind nämlich Quallen. Wow, da schüttelt es mich. Die laufen mir nicht zu Hause über den Weg. Das ist das Gute.
Also Spinne, Stinkwanzen, Ohrenkneifer, alles okay.
Ja, da bin ich völlig schmerzfrei.
Nehmen Sie dann ein Glas und bringen Sie raus.
Genau, ich bin zuständig für alles Getier. Ich muss alles rausbringen. Dann heißt es immer, los, die NABU muss ran. Und dann bin ich fällig.
Sie sind 40 Jahre alt und seit 6 Jahren an der Spitze des NABU Rheinland-Pfalz. Wie sieht eigentlich ein typischer Arbeitstag für Sie aus?
Ein typischer Arbeitstag von mir sieht eigentlich so aus, dass es keinen typischen Arbeitstag gibt. Ich weiß eigentlich sehr häufig morgens noch nicht, was ich am Abend alles gemacht habe, weil wir doch sehr viel, ich auf spontane Sachen reagieren muss. Häufig habe ich so eine schöne To-Do-Liste mir morgens gemacht, was ich abarbeiten möchte. Und dann gibt's doch einen dringenden Anruf aus einer NABU-Gruppe oder es passiert politisch was, wo wir reagieren müssen. Also es ist ein, würde ich mal sagen, ein Job, der sehr viel Flexibilität erfordert. Manchmal fange ich morgens um 8 an, manchmal arbeite ich am Wochenende, oft arbeite ich abends. Das bringt die Tätigkeit einfach mit sich, dass das Typische ist, dass es das Typische nicht gibt, würde ich sagen.
In diesem Jahr haben Sie 2 Jubiläen, 125 Jahre NABU Deutschland und 70 Jahre NABU Rheinland-Pfalz. Wird da auch viel gefeiert?
Ja, wir haben es uns tatsächlich als Landesverband dieses Jahr mal echt gegönnt, auch ein bisschen zu feiern. Wir haben unsere Landesvertreterversammlung dieses Jahr genutzt, um wirklich mit den ganzen verdienten Ehrenamtlichen einfach mal zu sagen, hey, wir feiern uns jetzt mal selber, weil so langes Engagement, ehrenamtliches Engagement, wirklich was täglich nicht immer Spaß und nicht immer Freude mit sich bringt, das muss man auch mal feiern und man muss sich auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das haben wir gut gemacht und darauf haben wir dann auch mal angestoßen miteinander. Das braucht man auch, um motiviert zu bleiben.
Gucken wir mal auf die Anfänge. Der Naturschutzbund Deutschland wurde gegründet von einer Frau, Lina Hähnle. Das war im Jahr 1899. Sie war damals Ende 40. Und es war ja eine Zeit, da war es ja nicht üblich, oder? Dass Frauen irgendwie Leitungsfunktionen übernehmen.
Ja, wenn wir uns in der Welt umgucken, ist das ja durchaus heute immer noch nicht üblich. Von daher war das sicher im 19. Jahrhundert sehr herausragend, dass es eine Frau war, die diese Funktion, diese Rolle und auch diesen Mut hatte, in die Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, ich trete jetzt hier für etwas ein. Und das zeichnet unseren Verband, denke ich, auch bis heute aus, dass wir an vielen Stellen auch gerne mal besondere Wege gehen. Und ich freue mich auch, dass ich in dieser Tradition weitermachen darf.
Und es hat ja angefangen mit Damenhüten damals. Ne, da waren Vogelfedern dran, genau. Und Lina Hähnle hat gesagt, geht nicht, die müssen weg.
Ja. Genau, so fing es an. Eigentlich relativ klein. Es war eigentlich, und das zeichnet, finde ich, aber den NABU auch gerade aus. Es war etwas, was man im Alltag beobachtet hat und wo Lina Hähnle festgestellt hat, das ist nicht in Ordnung, dass wir das machen. Völlig ohne Sinn, einfach nur, weil man es hübsch findet, tut man da was, was den Tieren schadet. Und letztlich bis heute ist es so, dass wir für diesen Naturschutz vor Ort stehen und dieses, was wir tun können in der Gesellschaft, was wir in unserem eigenen Handeln anders machen können. Und ich glaube, deshalb ist dieses Beispiel sehr sinnbildhaft auch für das Handeln vom NABU, weil es schon sehr darum geht, bei sich selber anzufangen und auch bei der eigenen Gesellschaft und dem eigenen Umfeld anzufangen.
Bei sich selber anzufangen. Sie haben das 125-Jährige jetzt auch genutzt, auf die Rolle von Lina Hähnle im Dritten Reich zu gucken. Mit welchem Ergebnis?
Ja, also das ist tatsächlich für uns als Verband sehr wichtig. Wir sind einfach ein Verein, den es schon so lange gibt und es ist sehr wichtig, sich mit dieser Zeit auch auseinanderzusetzen. Gar nicht mal so sehr, um Vergangenheitsschelte zu betreiben, sondern eigentlich eher, um zu schauen, was bringt uns das heute? Was können wir aus dem, was damals vielleicht falsch gemacht wurde, was können wir heute besser machen? Und ein wichtiges Ergebnis für uns daraus war, dass wir unsere Grundstatute, dass wir überparteilich sind, nicht verwechseln dürfen mit einem apolitisch sein. Also wir müssen als Verein uns auch für Werte interessieren, für eine wertebasierte Demokratie interessieren, weil nur in einer Demokratie, die wirklich einen starken Wertekonsens hat, kann man am Ende auch positiven und fortschrittlichen Naturschutz betreiben. Und das ist sicherlich etwas, was wir gelernt haben, was in dieser Zeit wahrscheinlich auch zu wenig stattfand.
Und das so klar zu formulieren jetzt, sind wir dann bei der AfD auch und einer Position dieser Partei gegenüber?
Auch dazu haben wir uns klar positioniert als NABU. Wir sehen keine Anknüpfungspunkte in unserer Arbeit mit dieser Partei, weder inhaltlich noch auch was die sonstige Haltung angeht. Der NABU steht einerseits für ein starkes Europa, steht für eine breit aufgestellte Demokratie und auch für eine wertebasierte Demokratie. Es ist für uns wichtig, dass gesellschaftliches Engagement, dass freies Engagement weiter möglich ist. Und da sehen wir keine Anknüpfungspunkte an die AfD und haben uns deshalb auch klar positioniert, dass da eine Zusammenarbeit nicht möglich ist.
Sie sind eine echte Rheinland-Pfälzerin. Geboren in Idar-Oberstein, da auch aufs Gymnasium gegangen. Waren Sie damals schon gut in Naturwissenschaften?
Also ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die von sich behaupten können, ich habe meinen Kindheitstraum zum Beruf gemacht. Bio- und Naturwissenschaften waren auch schon in der Schule mein Ding. Ich würde mal vielleicht die Physik etwas ausklammern, aber ich habe mich schon immer für die Natur interessiert und fasziniert, wobei es schon in der Schule weniger die Genetik war und diese Dinge, sondern es war für mich schon eher die Ökologie, die Tiere, die Artenvielfalt. Das hat mich immer fasziniert. Das Ganze, das große Ganze in der Natur, das fand ich schon immer toll. Ich weiß noch, in der Berufsberatung, in der 7. Klasse habe ich gesagt, ich möchte Biologie studieren, weil ich Naturschützerin sein will. Damals hat man mir händeringend davon abgeraten.
Warum?
Weil klar war, damit wird man arbeitslos. Und ich habe mich nicht abbringen lassen davon und kann heute sagen, ich habe es durchgezogen. Gehörte auch ein bisschen Glück dazu, muss man sagen, dass das so geklappt hat. Aber ja, ich habe schon meine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht.
War das auch bei Ihnen zu Hause, als Sie Kind waren, irgendwie ein Thema, so Natur oder?
Ja, ich würde sagen auf mehreren Ebenen. Also zum einen bin ich ein Kind der 80er Jahre. Ich bin in den 80ern aufgewachsen und als Kind der 80er gab es, ich war relativ klein, aber es gab einfach die großen Themen. Das eine Thema war das Thema Atom. Damals war es noch der Atomkrieg und das andere Thema war natürlich damals schon auch Naturschutz. Also die ganze Umweltbewegung ist in den 80ern ja richtig in die Gänge gekommen und ich bin mit Sendungen groß geworden, die hießen Tiere, die es einmal gab. Das war eine Sendung für Kinder, wo einfach dargestellt wurde, welche Tierarten der Mensch schon alles ausgerottet hat. Das hat mich geprägt, weil da dachte ich, da muss man doch was machen. Und gleichzeitig hatte ich eine Mutter, die immer nach draußen in die Natur gezeigt hat und immer gezeigt hat, wer sind diese Nachbarn? Bei jedem Vogel haben wir gemeinsam geschaut, wer ist das? Wie heißt dieser Vogel? Also schon da wirklich dieses, wir leben nicht allein in dieser Welt, sondern wir leben in dieser Welt mit vielen Menschen, auf die müssen wir aufpassen, aber eben auch mit dieser Umwelt, mit diesen Tieren und darauf sollten wir aufpassen und da habe ich schon ganz früh irgendwie, ja, mein Herz an die Natur verloren.
Dann haben Sie in Mainz Biologie studiert. Wie sind Sie dann zum NABU gekommen?
Das war ein bisschen Zufall tatsächlich auch. Also ich habe mein Studium auch so ein bisschen genutzt, um mich zu orientieren. Einerseits war die Anthropologie, war ich sehr fasziniert von, also die Entwicklung, wie sind wir eigentlich zu dem geworden, was wir heute sind. Und zum anderen die Ökologie. Das waren so meine Schwerpunktfelder. Und im Bereich der Ökologie hing irgendwann so ein Aushang an der in der Uni für ein Praktikum zum Thema Fledermäuse. Und dann habe ich gedacht, da stand, du bist gerne nachts unterwegs und gerne in der Natur und über Stock und Stein, das macht dir nichts aus. Und dann dachte ich, das ist genau mein Ding. Frühaufsteherin bin ich nicht. Nachtaktiv klingt gut. Und so bin ich bei den Fledermäusen gelandet und wollte unbedingt meine Diplomarbeit über Fledermäuse schreiben. Und jetzt gibt's nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, Fledermausforschung zu betreiben. Zumindest damals gab's die noch nicht. Dann ist mir ein Kollege sozusagen über den Weg gelaufen, der damals auch an der Universität war, der Dr. Andreas Kiefer, selber auch Fledermausmensch. Und der hat ein großes NABU-Projekt geleitet, nämlich das Mainer Grubenfeld, Fledermäuse, und hat gesagt, da finden wir bestimmt eine Möglichkeit für dich, deine Diplomarbeit zu machen. Und das hat dann auch geklappt. Und so war ich irgendwie beim NABU und dann fing das erst ehrenamtlich im Fledermausschutz an. Und dann kam eins zum anderen und irgendwann war ich Vorsitzende.
Können wir mal über dieses faszinierende Grubenfeld in Mayen sprechen oder auch die Stollen in Mendig? Wenn man das alles zusammennimmt, dann ist das ja wohl das ja mit eins der größten Fledermausvorkommen in Europa.
Ja, also auf jeden Fall in Mitteleuropa. Es ist ein unglaublich faszinierendes Stollensystem. Letztlich ganz spannend, weil es ja menschgemachte Strukturen sind, die heute so eine unglaubliche Bedeutung für den Naturschutz haben. Und das war natürlich großartig, dass es dem NABU damals gelungen ist, dieses Gelände zu kaufen. Es gab damals noch aktive Abbaurechte und es war tatsächlich, lief es Gefahr, dass dort Basalt weiter abgebaut wird und da die Stollen für die Fledermäuse wirklich verloren gehen. Und mein Vorgänger damals noch und auch zusammen mit Dr. Andreas Kiefer haben dann händeringend nach einer Lösung gesucht und im Rahmen eines dann von öffentlicher Hand geförderten Naturschutzgroßprojekts ist es dann gelungen, die Flächen zu kaufen. Ja, und damit haben wir ein Winterquartier für zwischen 30.000 und 50.000 Fledermäuse gesichert. Im Sommer schwärmen da wahrscheinlich um die 100.000 Fledermäuse. Ganz toll, hat mein Herz bis heute dieses Gebiet.
Und es ist schwer geschützt. Ja, also Eisentore und so. Wie ist das, wenn man da eintaucht in diese Stollen?
Ja, das ist also so die Welt der Fledermäuse und gerade auch diese Stollen, das ist schon eine ganz eigene Welt. Man ist so, es ist Tag, es ist mitunter sogar warm, im Winter jetzt nicht so. Und dann geht man in diese Stollen und das ganze Jahr über ist es einfach dunkel und die gleiche Temperatur. Schon allein das macht einfach eine ganz besondere Atmosphäre.
Unheimlich.
Ja, auch unheimlich, wenn man alleine drin ist, was man eigentlich nicht sollte. Aber wenn man es denn ist, ist es absolut still. Man hört dort nichts im Winter oder im ausgehenden Winter. Vielleicht mal eine Fledermaus piepsen irgendwo. Und gerade diese absolute Stille hat schon was Unheimliches auch. Ja, das ist gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen, aber auch unglaublich faszinierend.
Und bleiben die einfach da hängen oder fliegen die an einem vorbei? Wie ist das da unten?
Die Fledermäuse sind da insofern total entspannt, weil die sind ja eigentlich nur im Winter dort. Und im Winter halten Fledermäuse Winterschlaf. Im Winterschlaf hängen die Fledermäuse an der Decke oder verkriechen sich großteils sogar tief in Spalten rein, sind gar nicht sichtbar. Und im Idealfall, was auch unbedingt so sein sollte, bewegt man sich natürlich auch so durch so einen Stollen, dass man die Tiere nicht weckt im Winter. Und dann hängen die einfach da, die hängen da wie tot. Das Herz schlägt zweimal die Minute, also da passiert tatsächlich auch gar nicht viel. Aber selbst wenn man jetzt zu einer Zeit reingeht, wo die langsam aktiv werden und anfangen rumzufliegen, das ist ein sehr, sehr großes Höhlensystem. Also dass einem da mal wirklich eine Fledermaus sehr nahe kommt, selbst wenn sie rumfliegt, ist eher selten. Und der Mythos, dass Fledermäuse in die Haare fliegen, das ist, wie schon
ist
gesagt,
ein Mythos.
Das tun sie nicht, sondern sie erkennen einen eigentlich sehr gut und vermeiden, wenn es geht, auch Kollisionen.
Und wenn die dann einfach da so hängen, was haben Sie da geforscht?
Ich persönlich habe untersucht die Abwanderungsdynamik nach dem Winterschlaf. Im Grubenfeld sind ja viele verschiedene Fledermausarten zusammen. Und wir wollten damals rausfinden, zu welchem Zeitpunkt wandert welche Fledermaus ab. Und dazu haben wir Lichtschranken installiert und Fotofallen. Wir haben also von jeder ausfliegenden Fledermaus ein Foto geschossen. Und dieses Foto habe ich dann am Computer ausgewertet und geschaut, welche Art ist das. Ich durfte also an die 90.000 Fledermausfotos durchklicken. Das war auch speziell, aber seither kann ich Fledermäuse am Foto ganz gut bestimmen.
Sie haben auch Fledermäuse aufgezogen, oder? Habe ich so Bilder gesehen mit
genau,
winzigen.
Das kam dann später. Das kommt einfach im Sommer immer mal vor, dass ein Jungtier aus dem Nest fällt. Auch da bin ich dann mal als Pflegemama eingesprungen. Heutzutage fehlt mir dazu ein bisschen die Zeit, aber eine Zeit lang, als ich noch Projektleiterin im Projekt Fledermäuse willkommen war, blieb das tatsächlich auch nicht aus, dass man mal ein Fledermausbaby zu Hause hat. Genau.
Zu dem Projekt Fledermäuse willkommen zählt auch die Fledermaus-Hotline in Rheinland-Pfalz. Welche Fragen kommen da?
Es gibt so bestimmte Standardfragen, die kommen eigentlich immer wieder. Das sind Fragen wie, wenn ich Fledermäuse am Haus habe, machen die was kaputt oder beißen die mich, sind die gefährlich für mich? Tollwut ist immer wieder ein Thema, also Krankheiten allgemein, aber durchaus auch, fressen die meine Essensvorräte, das taucht auch immer mal wieder auf. Oder aber durchaus auch ganz positiv aufgeschlossen, Menschen, die was für Fledermäuse tun wollen. Was kann ich da machen? Wie kann ich Fledermäusen ein Zuhause geben? Ganz interessant ist, man hört als Fledermausmensch immer wieder diese Fragen, ja, die Fledermaus, die hat da zu Hause meine Kartoffeln angefressen. Ist man schon gewappnet am Telefon und sagt, nein, das sind alles Insektenfresser, das tun die nicht, kann nicht sein. Und wir hatten einmal auch bei der bundesweiten Fledermaus-Hotline einen Anruf von jemandem, der sagte, ja, da ist bei uns in der Lagerhalle eine Fledermaus, die frisst hier die Erdbeeren. Nein, direkt schon so, das Potpourri der Antworten kann gar nicht sein, geht gar nicht, die essen ja Insekten, ja. Und dann hat er einen Film geschickt und dann war es wohl ein Flughund, der irgendwie in diese Lagerhalle gekommen ist und tatsächlich die Erdbeeren gefressen hat. Also man erlebt eigentlich alles bis hin zu Anrufe nachts um 3. Ich habe eine Fledermaus im Zimmer, wer rettet mich jetzt? Da kommt alles vor.
Aber man kriegt schon mit, das Image der Fledermaus ist jetzt wirklich nicht das Beste. Und Sie als absolute Fledermausliebhaberin, dann kommt auf einmal 2020 die Pandemie, ja, und der Fledermaus wird ja anfangs alles in die Schuhe geschoben. Wuhan, Wildtiermarkt, ja, und die negative Presse, Gefahr aus der Höhle, fliegende Brutstätten.
Ja,
was geht Ihnen da durch den Kopf?
War auch immer schön. Das belastet einen schon als Fledermausschützer sehr. Weil man gerade ja, also jahrzehntelang sich eigentlich daran abmüht, das Image der Fledermaus zu verbessern. Man muss dazu sagen, Fledermäuse bei uns sind reine Insektenfresser und sind unglaublich nützliche Tiere, die wir dringend brauchen in unseren Ökosystemen, gerade als Insektenfresser. Und trotzdem haben sie so ein schlechtes Image. Und das war gerade am Anfang der Pandemie mit großen Sorgen auch verbunden, dass jetzt wieder Leute anfangen, gezielt Quartiere dicht zu machen und da wirklich intensiv gegen Fledermäuse arbeiten. Zum Glück ist es nicht ganz so schlimm geworden, wie wir befürchtet hatten. Aber wir haben dann schon relativ früh uns auch bundesweit zusammengeschaltet, haben so ein Papier erarbeitet, um direkt vorzubeugen, um die Ängste wieder abzubauen. Aber es macht einen schon ein bisschen fertig in so einem Moment. Da denkt man schon, toll, 20 Jahre Öffentlichkeitsarbeit umsonst. Zum Glück ist es nicht ganz so dramatisch eingetreten. Die mediale Aufmerksamkeit wurde dann auch schnell sachlicher, zum Glück. Aber so im ersten Moment belastet einen das schon, ja.
Was ja auch komplett ausgebremst wurde, erstmal die Klimabewegung. Ja, Fridays for Future war damals so richtig vorne, die hatten einen Lauf und dann durfte man sich nicht mehr versammeln. Mhm. Das tut einer NABU-Vorsitzenden wahrscheinlich auch sehr weh.
Ja, das war insgesamt so. Dieses Gefühl, das haben wir auch wirklich in NABU-Gruppen erlebt, also wirklich dieses man darf sich nicht mehr treffen. Das war ganz, ganz schwierig. Gerade dieses soziale Miteinander ist wahnsinnig wichtig im Engagement, weil man wird ja doch auch angefeindet, man erlebt auch Negatives. Und wenn ich plötzlich so meine Gleichgesinnten nicht mehr treffen kann, dann versackt man sehr schnell in so einer Frustration und das ist ganz, ganz schwer, da auch wieder rauszukommen. Inzwischen merken wir, es gelingt. Es haben dann durchaus auch viele NABU-Gruppen, gingen dann irgendwann auch sehr kreativ damit um. Fand ja doch auch viel draußen statt. Das ging ja zum Glück dann irgendwann auch wieder. Aber erstmal ist das schon ein Hammer. Und gerade was auch die Klimabewegung oder andere Naturschutzthemen angeht, haben wir auch dann durch die Pandemie und dann natürlich danach auch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, wir haben ein kompletten Themenaustausch eigentlich
ganz andere
erlebt.
Prioritäten.
2019 waren Naturschutzthemen noch wahlentscheidend bei der Europawahl. Und heute stehen wir da, sind wieder vor einer Europawahl und die Themen sind ganz andere. Diese Versorgungssicherheit, diese Zukunftsängste beziehen sich ganz stark auf andere Themen und das macht uns im Moment fast noch mehr zu schaffen. Diese Vorabfolge dieser Krisensituation, die wirklich zu einer Depriorisierung unserer Themen auch in der öffentlichen Wahrnehmung geführt hat. Das ist sehr, sehr schwierig, ja.
Es gibt immer wieder Konflikte zwischen Bauprojekten und Tierlebensräumen. Also wir haben aktuell zum Beispiel im Land die Hochstraße Nord in Ludwigshafen. Die soll abgerissen werden. Da leben aber rund 1000 Eidechsen. Die kriegen jetzt einen zweiten Wohnsitz. Die kommen jetzt in die Gartenstadt und die werden alle geangelt.
Ja.
Das ist sportlich, ja. Oder? 1000 Eidechsen.
Ja, also das haben wir ja immer wieder, diese Situation, wenn Infrastrukturvorhaben mit Naturschutz kollidieren. Das ist natürlich in einem Land wie Deutschland ein echt herausforderndes Thema, weil das immer wieder passiert. Und gerade auch dann häufig der Naturschutz zu so einem Boomer auch gemacht wird an solchen
Warum
Stellen.
Betonen Sie so, es ist in einem Land wie Deutschland so ein Thema?
Weil wir so dicht besiedelt sind. Wir sind ein Industrieland, wir sind unglaublich dicht besiedelt. Das heißt, dieses Trennen von Natur und Mensch, was wir durchaus in Ländern, die weniger dicht besiedelt sind, tun können, das funktioniert bei uns nicht. Sondern bei uns ist Natur immer der unmittelbare Nachbar.
Wir müssen und klarkommen.
Wir müssen irgendwie miteinander klarkommen. Und das bedeutet eben manchmal auch, dass Natur halt auch mal den Vorrang hat. Da merken wir, das ist in Deutschland immer noch sehr schwierig. Also dieses Jahr wegen der paar Eidechsen, wegen der paar Fledermäuse und
Feldhamster.
So. Genau. Das Problem ist immer, ja, das kann ja genau in den Einzelfällen so wirken, aber wenn wir das immer so entscheiden, bleiben am Ende halt keine mehr übrig. Und ich denke halt gerade in einem Land wie Deutschland, das ja nicht nur ein dicht besiedeltes Industrieland ist, sondern auch ein sehr reiches Land ist, muss man doch vorleben, dass es eben auch geht und kann nicht immer nur mit den Fingern auf andere zeigen und sagen, sollen die mal machen, sondern auch gerade wir sollten machen. Und ja, solche Umsiedlungsaktionen stoßen dann manchmal auf Irritation. Mir wäre es ja auch lieber, es wäre gar nicht nötig, sondern die Eidechsen könnten einfach bleiben. Und wir würden öfter mal die ein oder andere Straße hinterfragen, anstatt den Eidechsen-Lebensraum zu hinterfragen.
Okay, wenn Sie das in der Diskussion in die Runde werfen, werden Sie sicher auch Kontra kriegen.
Definitiv, ja. Aber das ist auch, ich erwarte auch Kontra und es ist auch völlig klar, dass wir sind ein Naturschutzverband und natürlich vertreten wir erstmal die Interessen der Natur. Und das hält uns aber auch nicht davon ab und ich denke, dafür steht der NABU schon auch sehr, dass wir natürlich versuchen, dann im Gespräch auch konstruktiv Lösungen zu finden, die aufeinander zugehen. Und das ist eigentlich das, was wir sehr anstreben, was ich im Moment teilweise vermisse, dass man wirklich miteinander in einen sachlichen Austausch kommt und sagt, naja, es gibt schon für vieles auch Lösungen, man muss sie nur auch gehen wollen. Und ja, an manchen Stellen ist es auch so, und das muss uns allen klar sein, wenn wir ernsthaft die Klimakrise oder auch das Artensterben, wenn wir dagegen etwas tun wollen, geht es eben auch nicht an allen Stellen immer einfach nur weiter so, sondern dann müssen wir auch an uns was ändern und müssen auch woanders hinkommen. Und ich würde da aber gerne auch wegkommen von so einem Negativblick, sondern es ist ja auch eine Chance. Es ist eine Chance auch für zukünftige Generationen, was zu erhalten, was uns noch geschenkt und gegeben war. Und von daher muss man da vielleicht auch mal mehr in so eine Positivwahrnehmung kommen.
Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der öffentliche Nahverkehr eigentlich ganz gut ist fürs Klima, ja, den zu nutzen. Kann man das mal den Bibern oder Dachsen sagen? Die haben irgendwie ein Problem damit, oder? Die machen sich immer so breit in den Bahndämmen.
Ja, also das ist tatsächlich ja manchmal was, man würde ja auch als Naturschützer manchmal den Tieren gerne sagen, geht doch dahin. Das funktioniert nicht immer. Das ist ohne Frage so. Sie lesen auch gerne Lehrbücher nicht. Also auch da kommen wir immer wieder an die Grenzen, was ist der ideale Lebensraum und welchen nutzen sie dann wirklich. Das ist immer, ja, auch die Tiere passen sich ihrer Lebenswirklichkeit natürlich an und das macht Naturschutz natürlich ganz oft total herausfordernd, weil es eben ganz oft keine einfache Antwort gibt, auch eben auf den Biber, der dann einen Bahndamm überflutet oder was auch immer. Gibt es in der Regel keine einfache Antwort. Da würde es aber doch sehr helfen, wenn man Fachkompetenz bündelt und zusammen nach einer Antwort sucht und nicht Einzelne dann meinen, sie hätten die Antwort schon. Das geht in der Regel schief.
Was finden die eigentlich so toll an den Bahndämmen? Ja, ich meine, das ist dunkel, da ist es laut und die rufen immer noch die ganze Familie, alle sollen kommen und die bauen da wie verrückt.
Ja, ich meine, das ist auf der anderen Seite halt an manchen Stellen einfach auch ein sicherer Ort. Also an Umgebungsgeräusche gewöhnen sich viele, nicht alle Tiere, aber einige Tiere, die auch so ein bisschen generalistischer sind, doch sehr gut. Und solange sie die Erfahrung machen, das ist ein Ort, in dem ich aber ansonsten relativ sicher bin, der ist laut, aber ich bin sicher, dann ist das eigentlich ein guter Ort. Und wir erleben das zum Beispiel, Fledermäuse lieben Autobahnbrücken. Und man würde jetzt meinen, dass eine unglaublich laute Autobahn für ein Tier, das überwiegend mit Ohren sich orientiert, ein Riesenproblem wäre. Aber das können die ausblenden und die wissen auf der anderen Seite, da habe ich einen sicheren Unterschlupf. Insofern ist oft der Lärm gar nicht so sehr die Frage, sondern habe ich ansonsten dann einen sicheren Platz und einen sicheren Ort.
Ich würde gerne mit Ihnen übers Ahrtal sprechen. Das haben Sie sich auch ganz genau angeguckt, auch nach der Flut. Also extreme Hitze, extreme Unwetter werden wahrscheinlicher. Und dieser gigantische Wiederaufbau an der Ahr, läuft der gut?
Das ist auch wieder so eine Frage, wo man nicht Ja-Nein sagen kann. Also das Ahrtal die Situation ist unglaublich komplex. Wir haben auf der einen Seite eine ganz massive menschliche Katastrophe einfach erlebt, die emotional unglaublich tiefe Spuren hinterlassen hat in einer Region, die ja wirklich Panik, Angst auch erlebt hat und ja auch Tod erlebt hat. Menschen, die wirklich alles genommen gekriegt haben, was ihrs war, das prägt einen. Gleichzeitig sind wir in einer Situation, dass Verwaltungen handlungsfähig sein müssen, die aber selber ganz oft betroffen waren, weil die natürlich selber auch in der Lage waren, dass sie dort ja leben. Von daher haben wir da sicherlich eine Situation, die es schwierig macht, nach so einer Katastrophensituation wieder in so ein normales Handeln zu kommen. Und wir haben leider gerade in den ersten Monaten direkt danach haben wir schon erlebt, dass da auch viel passiert ist, was echt nicht gut war.
Weil man einfach wieder schnell
genau,
sein wollte.
Genau, ganz schnell. Ich kann das menschlich total verstehen. Man wollte schnell einfach wieder das Gefühl haben, wir werden jetzt wieder Herr der Lage. Und dabei sind aber an manchen Stellen eben auch Bereiche einfach aufgeschüttet worden, wo man besser dem Fluss mehr Platz gegeben hätte, wo einfach die A teilweise sogar enger ist, als sie das früher war. Und es ist dann aber auch nicht so befestigt, dass es das nächste starke Hochwasser standhält. Also da gibt es ganz viele Baustellen, aber wir beobachten schon, dass bei wirklich all der Komplexität der Lage, man versucht schon, das besser zu machen für die
also
Zukunft.
Also das Gefühl haben Sie?
Das Gefühl habe ich schon. Ich glaube, da ist noch ein langer Weg an der A. Für die Menschen sowieso, aber tatsächlich auch für das Thema Hochwasservorsorge und Hochwasserschutz und Wiederherstellung, bis wir da wirklich an einem Punkt sind, wo wir sagen können, okay, das ist ein guter Weg. Aber ich erlebe schon, dass da auch viele engagierte Menschen sind, die wollen das schon besser machen. Die wollen das sicherer machen für die Menschen. Die wollen aber auch der Natur mehr Raum geben, weil gerade dort haben wir gesehen und sehen wir auch, dass teilweise eben zum Beispiel Hochwasserschutz oder Hochwasservorsorge kann eben auch sehr gut Hand in Hand gehen mit Naturschutz. Und da haben wir auch einen unmittelbaren Effekt. Aber da sind wir natürlich noch lange nicht da, wo wir vielleicht hinwollen. Aber manchmal darf man vielleicht auch nicht zu ungeduldig sein.
Der Bürgermeister von Jünkerath-Glad in der Eifel, Norbert Bischof, der meinte jetzt, wir leiden an einer Hochwasserdemenz. So nach dem Motto, man vergisst einfach auch sehr schnell, was da für eine Tragödie passiert ist und macht vielleicht doch nicht die richtigen Schritte.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich so, ist aber auch was, was man auch in anderen Hochwasserregionen, damals an der Elbe war das auch so, dass irgendwie so ein paar Jahre später fing das an, dass man das anfing zu relativieren. Ich habe den Satz auch schon gehört, dass Menschen sagten, naja, das war jetzt ein 400-jähriges Hochwasser, das betrifft mich nicht mehr. Die Gefahr ist immer da, dass man hinterher, man hat immer so den Wunsch, wir machen jetzt alles wieder so, wie es vorher war und dann wird alles gut. Aber so ist das eben nicht. Und wie Sie schon gesagt haben, Hochwasserereignisse nehmen vermutlich eher zu und die Gefahr auch starker Hochwasser nimmt zu. Das heißt, wir müssen dagegen arbeiten, in so eine Demenz zu kommen. Und an dieser Stelle sage ich das ganz explizit, nicht mal primär für die Natur, weil die A hat an der Stelle gezeigt, wie gewaltig Natur auch sein kann, sondern an dieser Stelle primär wegen der Menschen. Wir müssen auch lernen zu akzeptieren, dass es Naturgewalten gibt, die eben nicht kontrollierbar sind, sondern wo wir als Mensch auch akzeptieren müssen, dass es so ist und darauf reagieren und danach handeln müssen und nicht versuchen können, die Natur immer in unsere Vorstellungen zu pressen. Sondern an manchen Stellen müssen wir auch anerkennen, Natur lässt sich nicht immer pressen. Und das wird gerade beim Thema Hochwasser eher mehr werden als weniger.
Als Landesvorsitzende des Naturschutzbund Rheinland-Pfalz, wie ist Ihre persönliche Klimabilanz? So zu Hause?
Hoi, das ist ja, also tatsächlich versuche ich mich das regelmäßig auch zu fragen. Ich würde sagen, es gibt Licht und Schatten. Meine größte Schattenseite ist definitiv, ich fahre zu viel Auto. Das ist ganz oft so. Ich kann mich dann auch immer rausreden. Ja, das ist auch schwierig von Termin zu Termin und so weiter. Aber es ist eindeutig zu viel.
Da, Elektroauto
da müsste ich dran haben. Noch ist es ein Hybrid, aber also da ist noch Luft nach oben. Definitiv. Ganz gut, würde ich sagen, ist meine Bilanz, was das Thema Reisen angeht. Flugreisen mache ich eigentlich keine. Was das Thema Ernährung angeht, als Vegetarierin mit starker oder Veganerin mit leicht vegetarischen Ausuferungen, habe ich, denke ich, eine sehr gute Klimabilanz diesbezüglich. Also von daher Licht- und Schattenseiten definitiv. Ich bin sicherlich jetzt nicht der 1A-Vorzeigemensch, aber vielleicht macht es gerade das auch aus, dass man sich selber wirklich sein eigenes Leben anschaut und guckt, wo habe ich noch Luft nach oben und wo kann ich an meinem Verhalten noch was ändern. Und ich glaube, so muss es jeder auch ein Stück weit für sich finden, den Weg, wie er den geht. Und man sollte aber definitiv die eigenen Leichen im Keller auch kennen und sie nicht verdrängen.
Ihre Leiche im Keller ist der Kuchen.
Oh, definitiv.
Den nimmt man dann auch schon mal mit Ei?
Ja, den nehme ich dann auch mal mit Ei. Das fällt mir tatsächlich sehr schwer, da Nein zu sagen. Das ist so. Der Kuchen, es gibt köstlichen veganen Kuchen, aber manch einer gelingt einfach nicht so gut.
Sie waren 13, da haben Sie schon gesagt, ab jetzt Vegetarierin.
Ja, genau.
Sie wissen gar nicht mehr, wie Fleisch schmeckt.
Nee, tatsächlich nicht. Also das ist bei mir so lange her, dass ich diese Erinnerung nicht habe. Es gibt tatsächlich auch Dinge, von denen ich gut sagen kann, das habe ich, glaube ich, noch nie gegessen, weil ich es einfach, vielleicht habe ich es als Kind mal gegessen und erinnere es nicht mehr. Ich habe damals für mich entschieden, ich hatte als Kind schon sehr starken Bezug zu Tieren. Meine Mutter war Vegetarierin, meine große Schwester war Vegetarierin. Dann war für mich so dieser Schritt zu sagen, nee, ich möchte zumindest diese Entscheidung kann ich für mich ganz alleine treffen. Ich möchte nicht, dass Tiere für mich getötet werden. Als Vegetarierin ist das dann noch nicht ganz sauber, weil auch für die Milchproduktion müssen Tiere sterben, das ist so. Aber das war damals für mich der erste Schritt, ja.
Aber so die Ernährung ist durchaus ein Feld, wo man einiges tun kann für Klimabilanz.
Definitiv. Also Ernährung ist in Summe nicht nur für Klimabilanz, sondern insgesamt auch für die Naturschutzthematik ein Riesenbereich, weil wir haben zum einen den großen Klimabereich, was unsere Ernährung angeht. Zum anderen ist Ernährung oder die Lebensmittelproduktion eine der flächenrelevantesten Thematiken. Das heißt, wenn wir mehr Biodiversität in unserer Natur wollen, müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, wie werden unsere Lebensmittel produziert. Und da darf ich mich als Verbraucher auch nicht rausziehen. Ich darf auch nicht dann immer zum billigsten Produkt greifen, sondern ich muss zum Beispiel auch einen Landwirt durch auch Preise dazu befähigen, dass er auch klimafreundlich, naturfreundlich produzieren kann. Im Moment ist der Trend eher ein anderer. Ich will lieber ein billiges Produkt haben. Und für billig kann eben auch ein Landwirt nicht klimaschonend oder naturverträglich produzieren. Das heißt, da muss ich mich selber als Verbraucher auch ehrlich machen und sagen, ja, wenn ich das möchte, dann muss ich über meine eigene Ernährung auch nachdenken und auch über mein Kaufverhalten nachdenken.
Aber das können die, die es sich leisten können.
Ja.
Es gibt natürlich auch Familien, die sagen, ich muss jeden Cent umdrehen und dann.
Das ist richtig,
aber das Fokus.
Das ist ganz oft, muss ich auch sagen, das Argument derer, die es sich selber sehr wohl leisten könnten. Und man muss natürlich dann schon auch ganz klar unterscheiden, auch als Gesellschaft, wer sind die, die sich's wirklich nicht leisten können? Denen muss ich helfen, ohne Frage. Aber ich finde es immer schwierig, wenn Menschen dieses Argument bringen, die sich selber natürlich leisten könnten. Und das muss nicht immer die Verdreifachung oder Vervierfachung des Preises sein. Da reichen manchmal auch schon 1-2 Cent. Sie müssen aber dann auch beim Landwirt landen und eben in der richtigen Anbauweise dann am Ende landen. Und man muss auch sagen, Deutschland ist in Europa eins der Schlusslichter, was es angeht, wie viel Geld wir für Lebensmittel ausgeben. In allen, fast allen anderen europäischen Ländern geben die Menschen, und die sind nicht alle reicher als wir, viel mehr Geld ihres täglichen Einkommens für Lebensmittel aus. Also auch die persönliche Wertschätzung, wie viel Geld gebe ich dafür aus, ist in Deutschland, kaufe ich mir lieber ein dickes Auto als qualitativ hochwertige Lebensmittel. In anderen Ländern wird das anders entschieden. Gerade auch in Südeuropa, die jetzt nicht die reichsten sind, wird viel mehr Geld für Lebensmittel ausgegeben.
Der Naturschutzbund lebt von seinen Ehrenamtlichen. Ja, Hunderttausende in ganz Deutschland. Die müssen Konflikte aushalten, Diskussionen aushalten, auch Anfeindungen.
Ja, definitiv. Das ist natürlich so, dass wir mit ganz, ganz vielen Themen immer an Konfliktlinien stoßen und immer auf Kritik. Natürlich, das ist ganz oft auch eine sachliche Kritik und ganz oft ist das auch eine Auseinandersetzung. Worauf lege ich einfach mehr Wert als Gesellschaft? Will ich lieber noch ein paar Autobahnen oder will ich Naturschutz betreiben? Da prallen auch einfach mal Interessenkonflikte aufeinander. Aber ich habe natürlich auch eine immer emotionalisiertere Debatte an vielen Stellen.
Der Wolf.
Der Wolf zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Und da geht es dann teilweise wirklich in Bereiche rein, wo ich sage, das hat mit einer sachlichen Debatte, auch mit einer kritischen Auseinandersetzung, mit einem ohne Frage schwierigen Thema nichts mehr zu tun. Weil es gibt Ehrenamtliche, die Morddrohungen erhalten, nur weil sie sich für den Wolfsschutz äußern. Und das ist dann schon der Moment, wo ich sage, da läuft in der Gesellschaft was nicht richtig, wenn solche Gefühle und solche, ich sag mal, so eine Gewalthaftigkeit der Sprache zunimmt. Bis hin zu, dass vor NABU-Zentren wurde schon in Niedersachsen ein abgehackter Wolfskopf gelegt. Das ist einfach eine Qualität der Gewalt, die im Naturschutz, vielleicht gibt es die in anderen Bereichen auch schon länger, aber wir im Naturschutz eigentlich erst in den letzten Jahren so massiv erleben.
Hatten Sie schon Gespräche mit Mitgliedern, die sagen, ich gehe raus, ich kann nicht mehr?
Also, dass sie wirklich sagen, ich gehe raus, ich kann nicht mehr, das kommt sicherlich bei Konfliktthemen auch mal vor, aber was wir auf jeden Fall haben, ist in letzter Zeit schon, dass geäußert wird, dieser Angst vor einer immer brisanteren Stimmung und die Frage auch danach, wie wir uns dabei auch gegenseitig unterstützen können, dass wir uns davon auch nicht tot machen lassen, weil das, was ja das Ziel ist von solchen wirklich gewalthaften Akten ist ja, man möchte dem anderen eigentlich ja durch Angst Redefreiheit nehmen. Und das ist an dem Punkt besonders wichtig, dass wir unsere Mitglieder stärken, dass sie trotzdem aktiv bleiben, weil sonst verlieren wir ein ganz, ganz wichtiges Stück Demokratie an dieser Stelle, wenn man aus Angst sich nicht mehr äußert. Und das darf eben nicht passieren, aber wir merken im Moment ja überall in der Gesellschaft schon so eine Stimmung, wo Angst verbreitet wird. Und das ist, finde ich, sehr, sehr bedenklich. Und das hat auch definitiv nichts mehr mit angemessener Kritik zu tun oder mit Problembenennung, sondern das ist Angst und Panikmache, um andere Menschen mundtot zu machen.
Ich komme noch mal auf Ihre persönliche Klimabilanz, wo Sie gesagt haben, Flugreisen mache ich schon lange, fast gar keine mehr. Gibt es Plätze in Rheinland-Pfalz, die Sie besonders mögen, wo Sie besonders gerne sind in der Landschaft?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Oder nur die Stollen in Mayen.
Also tatsächlich, das Mayener Grubenfeld ist so ein Ort, wo ich mich immer wieder sehr, sehr wohl fühle. Aber ich habe ja, das ist ein Geschenk meiner Arbeit, dass ich sehr viel rumkomme in Rheinland-Pfalz. Und es gibt so viele schöne Ecken in Rheinland-Pfalz. Und das Schöne an Rheinland-Pfalz ist, es ist sehr vielseitig. Aber ich glaube schon durch meine Kindheitsprägung und auch immer noch habe ich eine sehr hohe Affinität zum Nahtal in Summe. Also jetzt von Idar-Oberstein bis zur Mündung liebe ich das Nahtal schon sehr, muss ich sagen. Aber auch, ich gehe gerne im Rheintal wandern, auch das ist sehr toll. Und es gibt wunderschöne Wälder in Rheinland-Pfalz. Aber ich glaube, so im Herzen bin ich schon sehr Nahtälerin, könnte man sagen.
Cosima Lindemann, bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk.
Ui.
Und das konnte für Sie ja nur was mit einer Fledermaus sein.
Das ist toll.
Ja. Und zwar ist es nachhaltig natürlich, ja, ein Kaffeebecher oder was immer man da reintun mag. Es ist eine Fledermaus drauf.
Oh, super toll.
Und darunter steht, not a morning person. Ja, also niemand für die frühe Stunde. Und wir haben eben gehört, das passt,
das
oder
passt
bei Ihnen?
Super gut, ja. Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich wirklich sehr. Toll.
Schön, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, vielen, vielen Dank. Es hat echt Spaß gemacht. War toll.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.